Fleisch und Glashaus heute mit einer kurzen, knackigen Folge.
Es wird geschwurbelt.
Es gibt einige Marketing-Tipps
Musiktipps haben wir auch mit in petto.
und Ernährungstipps auch. Also der Ratgeber für Jung und Alt, würde ich sagen.
So könnte man es zusammenfassen. Bleibt dran.
Das sogenannte Dinge zu machen. Das sogenannte Tun von Sachen. Das sogenannte tätig zu sein. Das alles stelle ich komplett ein. Denn ich lieb nur noch da.
Yo, 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 yo.
Yes,
yo.
Sir.
Es geht. Aber du bist jetzt ein bisschen lauter als ich, habe ich das Gefühl
okay,
gerade.
Vielleicht kann ich mich ein bisschen runterpegeln.
So, das ist ein bisschen viel.
Fairerweise könntest du dich runterpegeln.
Ich habe mich auf die genau richtige Lautstärke
jetzt
runtergepegelt.
Jetzt bist du aber immer noch lauter als
Findest
ich.
Findest du, wenn ich so ganz geschmeidig. Ja, vielleicht ein bisschen zu laut. So. Ich muss das natürlich auch kompensieren, dass
Yo.
wie du dich im Schnitt nachher wieder selber hochpegelst. Da muss ich versuchen, in der Live-Aufnahme so ein bisschen gegen anzukommen. Aber jetzt ist es gut, oder?
Klingt ganz gut.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, Fleischer und Glashaus mit einer neuen Folge.
Eine leicht verkaterte Folge.
Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen angekratzt. Schon seit einigen Wochen, weil es folgt ein Event aufs nächste. Und dann hat sie sich wieder so ein bisschen erholt und dann gebe ich ihr wieder gebe ich ihr den Rest.
Musst du als Podcaster eigentlich drauf achten, ne, dass du.
Ich habe heute Morgen Ingwertee mit Honig getrunken. Also wie professionell kann man sein?
Geil.
Oder was, du bist ja auch mit den Bands auf Tour und so. Was machst du, was macht man so, um die Stimme zu ölen? Was sind die Tricks? Essig gurgeln?
Ja, Ingwer ist schon ein übliches Mittel. Zitrone, glaube ich, also einfach, das ist ja gegen Erkältung, glaube ich, würde ich da mal gleichsetzen mit Stimmproblemen. Früher, das habe ich jetzt ich meine, das in irgendwelchen Interviews mal früher gehört zu haben, vom warmen Red Bull.
Okay, interessant.
Und dann
So aufgekocht?
aufgekocht, weiß ich jetzt nicht, ja, das Koffein rausgekocht,
Ja.
abgekocht, das Red Bull.
Ja.
Nicht, weil irgendwie warmes Red Bull habe ich
Ich
im
finde,
Kopf.
bei mir ist halt das Ding, Red Bull schmeckt mir halt so mega geil, aber mich stört so ein bisschen dieser aufputschende Effekt. Deswegen koche ich mir immer das Koffein raus.
Ja, und die Kohlensäure,
Ja.
wie das Original in
Stimmt.
Thailand ohne Kohlensäure. Ja, was Menschen machen, die mit ihrer Stimme arbeiten oder singen, ist ja auch dieses Blubbern mit der Flasche, weißt du? Kennst du das so, wo man so in so ein, das ist auch erst seit ein paar Jahren, bin ich der Meinung. So
Ja,
hat sich das
stimmt.
etabliert, dann macht es aber jeder seitdem.
Seit er abgibt.
Ja, das ist ein bisschen das Air-Up-Ding, aber ohne Aroma und auch ohne Frank Thelen in dem Fall,
Ja.
dass man da so rein blubbert und dabei so Melodien summt.
Ja, das hätte ich noch machen müssen. Ich habe sogar diese Revoice-Pastillen. Die gibt's
Ah,
auch,
Stimme,
ne?
auch ein Klassiker.
Ja, die legen dann so einen Film auf die Stimmbänder und dann klingst du danach wieder wie Eros Ramazzotti. Ich wollte eigentlich
Celine Dion.
Celine Dion. Genau, Celine Dion.
Ja, aber alles, was wir gerade besprochen haben, das ist alles nur Verschwörung und will uns die Industrie einreden, die Ingwer-, Zitronen- und Red Bull-Industrie. Eigentlich im 99% der Fälle reicht es, sich einmal kräftig durchzuräuspern. So,
Ja,
aber so
das
einen
stimmt.
richtigen, so mindestens fünfmal, den
Ja,
braucht man mit. Wenn man den fünfmal macht, dann ist eigentlich jede Problematik in der Stimme behoben.
da hast du recht.
Den Step machen nur die meisten dann nicht an der Stelle. Wenn sie sagen, sie sind, ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Stimme, ja, räusper dich mal richtig durch.
Aber das sind halt die Sachen, die Arzneimittelindustrie versucht euch zu verschweigen,
Und die
aber
Ingwer-Industrie.
Ingwer-Industrie. Und deswegen lohnt es sich ja so, Fleischer und Glashaus zu hören. Weil wir sind unabhängig. Klar, wir haben auch unsere Industrien im Hintergrund.
Ja.
Die Waffenindustrie
Zum Beispiel, genau.
und noch viele andere. Aber im Bereich Ernährung sind wir unabhängig. Und deswegen wollte ich auch noch mal einen kleinen Ernährungstake hier mit dir teilen. Weil ich habe gedacht, wir haben da so viele Probleme. Ne? Tierwohl ist immer ein Problem. Nachhaltigkeit ist ein Problem. Mhm. Die Lieferketten.
Tierwohl ist kein Problem. Habe ich jetzt neulich gelesen auf Instagram im Kommentar. In Deutschland ist der Standard so hoch von Tierhaltung. Man kann auch schlechteste Haltungsstufe kaufen. Es ist trotzdem noch 1A.
Ist so? Ja, okay, gut.
Dann ungewöhnlicher Take. Aber scheint so zu sein. Habe ich, wie gesagt, auf Instagram gelesen.
Ja. Ja, okay, gut, dann können wir den Blog auch sparen. Ansonsten hätte ich da eine Lösung gehabt. Weil es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich bin bereit zu verzichten und ich ernähre mich vegan oder vegetarisch oder so und im Sinne des Tierwohls. Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie man nicht verzichten muss und es trotzdem kein Tierleid gibt.
Ja.
Und zwar, wir müssen die Menschheit auf Aasfresser umschulen.
Okay. Ja, plausibel. Muss man sich vielleicht auch ein bisschen flexibler halten, was das Tier angeht.
Ja, man muss dann halt, wenn die tote Taube am Straßenrand liegt, ne, dann muss man natürlich, klar, wenn du das erste Mal dann einfach da so raw reinbeißt.
Abkochen vielleicht.
Vielleicht abkochen kurz, ja.
Eine Taubensuppe finde ich jetzt erstmal gar nicht so unappetitlich.
Ist nicht schlecht, ne?
Ja.
Oder auch so eine Ratte oder was. Und das Ding ist, dass man nutzt die Ressource, ansonsten würde da ja nichts mit passieren, würde nur verrotten. Man nutzt die Ressource, man genießt es und man hat trotzdem diesen herrlichen Fleischgeschmack.
Stimmt. Es gibt ja auch den YouTube-Channel Klaus grillt und der ist ja auch dafür bekannt, dass er dann mal gerne einen Waschbären oder einen Dachs auf den Grill sich schmeißt und damit auch absolut zufrieden ist.
Ja, nur bei ihm, er könnte so ein bisschen das Versuchskaninchen sein, dass er jetzt der Erste ist, der statt getöteten Tieren halt Tierkadaver zubereitet.
Ja, das wäre ein guter Vorschlag.
Und in dem Zusammenhang bin ich dann noch auf einen interessanten Fakt gestoßen. Und zwar war bis 2001 im österreichischen Vorarlberg war die Sprengung verendeter Rinder als Beseitigungsmaßnahme erlaubt und gängig. Da haben die dann, wenn die Rinder gestorben sind, haben sie die nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern haben die mit Böllern zugestopft.
Ist ja ordnungsgemäß gewesen dann in dem Sinne.
Damals war das ordnungsgemäß im Vorarlberg, haben sie die gesprengt.
Weil es kann doch eigentlich nicht aus Ressourcen sparen.
Doch, kostengünstig. 250 Schilling hast du gespart. Aber ich stand bei Wikipedia.
Aber wenn man die es ist günstiger, da dieses ganze Sprengstoff zu besorgen und die hochzujagen, als die einfach 3 Meter in die Erde zu butteln?
Scheinbar. Ich glaube, man musste die abtransportieren oder so. Ne? Und dann hast du den Abtransport nicht, ballerst du die halt mit Sprengstoff voll und jagst sie in die Luft und dann holen sich irgendwelche Vögel und
Ratten. Ist ja herrlich.
Das ist eigentlich nicht schlecht, ne?
Ja, wir sind ja auch oft zum Thema Bestattung hier, haben wir uns ausgetauscht. Eigentlich würde ich mich auch
in die Luft jagen.
Ich bin mir da ja noch nicht ganz sicher. Aktueller Stand ist ja ausstopfen lassen und hier im Wohnzimmer platziert werden.
Ja.
Aber in die Luft sprengen lassen, das finde ich jetzt auch erstmal gar nicht so schlecht.
Ja, ist eine schöne Variante. Das stimmt. Gibt's auch bei Wahlen, habe ich dann gesehen, war ich ein bisschen in so explodierende Tierkadaver, in diesem Rabbit Hole war ich dann unterwegs. Und bei Wahlen ist es so, dass da, wenn die angespült werden, tote Wahlkadaver, dass dann so Gase sich in dem Körper bilden und dass es auch schon zu Explosionen, Wahlexplosionen gekommen ist, aber natürlich. Also durch diese Gase haben dann die sich so aufgebläht und sind dann explodiert.
Spektakulär.
Ja.
Und das hat nichts zu tun mit dem Druck. Es ist doch so, dass man, wenn man ganz tief taucht, dass man dann auch irgendwie einen Druckausgleich machen muss, weil man sonst, weil sonst die Gedärme platzen oder so.
Ja, vielleicht, aber die Wale, die sind ja jetzt normalerweise nicht so sonderlich tief, oder?
Nee.
Die schwimmen die nicht eher an der Oberfläche? Man sieht sie doch immer so kurz raus luschern.
Naja, also ich habe ja den Film Megalodon oder Megalodon gesehen und da sind sie wirklich ganz tief, aber ist auch eher ein Urzeithai.
Ja.
Und der ist schon sehr tief.
Ja, okay. Aber ist kein Wal, ne? Ist ein Uhrzeithai.
Ja.
Wer weiß, vielleicht tue ich den Walen da Unrecht. Womöglich hast du recht, dass das was mit Druckausgleich zu tun hat. Mir wurde geschildert bei Wikipedia, dass es eher was mit Gasen zu tun hat,
Ja.
die sich da bilden. Irgend Verwesungsgase und die treten dann aus. Ja. Ich habe dann auch noch gedacht, bei diesem ganzen Ernährungsthema, ne, eine andere Alternative, auch ein radikaler Schritt, aber wäre auch eine Option für den Menschen. Und zwar, ich habe mich ein bisschen mit der Kakerlake beschäftigt. Und das ist ja ein Tier, was sich äußerst vielfältig ernähren kann. Ne? Die Kakerlake kann eigentlich alles essen. Bin ich mit ChatGPT ein bisschen ins Zwiegespräch gegangen über Sachen, die für Kakerlaken gesund sind. Und ich glaube, vieles davon sollte man als Mensch auch einfach mal probieren. Und zwar für eine Kakerlake gesund ist zum Beispiel Leder, weil das besteht aus Kollagen, ist ein gutes Protein. Klebstoff ist gesund für die Kakerlake. Stärke, Zucker, auch Proteine. Seife ist gut. Haare, menschliche Haare, Tierhaare, Keratin, auch ein wichtiges Protein. Dann Nagellack zum Beispiel, habe ich noch überhaupt nicht gegessen.
Nee,
Für eine
ich bisher auch
Kakerlake sehr
nicht.
gesund. Kabelisolierung, das war das Einzige, wo sie gesagt haben, Kabelisolierung essen sie gerne, aber eher so, das ist für so eine Kakerlake eher so eine Süßigkeit. Das ist nicht sonderlich gesund, aber hat so dieses Knabbergefühl irgendwie.
Wie für mich auch zum Beispiel.
Ja, genau so. Man gönnt sich es halt zwischendurch mal. Dann Schuhcreme zum Beispiel auch. Sehr gesund, scheinbar gute, wichtige Fettquelle. Zigarettenstummel enthalten irgendwie organische Verbindungen, die wohl sehr gesund sein sollen. Und Schimmel halt, ne? Schimmel, das ist wirklich ein absolut Proteine, Fette, Mineralstoffe, da ist wirklich alles drin, was der menschliche Körper braucht. Also gerne mal von der Kakerlake inspirieren lassen.
Ja, man sagt ja auch immer, dass die so den Atomkrieg überleben würden.
Ja, die sind sehr gut, die würden überall überleben, außer Antarktis, habe ich gesagt. Meinst du, die Kakerlake kann auch an der Antarktis überleben? Und da hat ChatGPT gesagt, unwahrscheinlich, dass das klappt.
Gibt's ja aber wahrscheinlich bald eh nicht mehr.
Die Arktis und die Antarktis?
Oder?
Wahrscheinlich, ja, schmilzt weg. Kann man eine Insel aufschütten?
Und dann können da auch endlich die Kakerlaken mal.
Sich breit machen.
Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich finde die Kakerlake eh besser als den Menschen.
Ja, eigentlich ist es eine These, die man selten hört, aber ist was dran. Sie ist vielseitiger, sie ist unkompliziert, sie frisst, was sie kriegt, kommt damit zurecht, kriegt auf einen Schlag 100 Babys, alle sind putzmunter, sie verkriechen sich in den kleinsten Lücken, sind absolute Versteckkünstler. Schon ein tolles Tier, wirklich ein tolles Tier.
Wer ist denn der natürliche Feind der Kakerlake?
Boah, wer ist denn so ein, vielleicht Vögel oder so? Keine Ahnung, wer ist so Ungeziefer? Nasenbären? Der Mensch ist wahrscheinlich der größte Feind, wird wie immer sein, der Mensch. Ich habe auch ChatGPT gefragt, mal vor längerem, ob es irgendein Lebewesen auf der Welt gibt, was mehr Menschen tötet als andersrum. Es gibt ja Millionen Arten und sie konnten mir nicht ein Lebewesen nennen, wovon das Lebewesen mehr Menschen tötet, als Menschen dieses Lebewesen töten. Existiert einfach nicht.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, hätte ja sein können, irgendwelche aggressiven Nilpferde. Weiß ich nicht. Mücken, er hatte gesagt, Mücken töten schon viele Menschen, aber Menschen töten auch echt viele Mücken, werden mehr sein als andersrum.
Ja.
Ja.
Alleine auf so einer Autofahrt.
Stimmt, klatschen sie vorne gegen die Windschutzscheibe.
Ja, vielleicht kann der Mensch dann einfach Kakerlaken essen.
Ja, stimmt. Das wäre auch eine Option.
Macht gibt's doch bestimmt, oder? Ich habe noch nie so einen Insekten gegessen.
Ich habe mal so einen Insektenburger mir geholt irgendwann. Kann man schon
Wo
machen.
das so zu Mehl gemacht wurde und daraus dann das Patty.
Ja. Wobei ich habe auch diese so Maden oder irgendwas so Pommesmäßig gab es da auch, habe ich auch gegessen. Oder Grashüpfer waren das. Aber es schmeckt jetzt nicht besonders gut.
Es gibt ja auch diese aufgespießten Skorpione und sowas.
Stimmt, ja.
Ist es in Thailand, glaube ich, so ein Ding?
Ja, kann gut sein. Ich glaube, es schmeckt nach gar nichts, einfach nur so ein bisschen crunchy.
Ja. Brauche ich auch gar nicht unbedingt.
Brauche ich auch nicht, aber man sagt ja auch ganz, war mal so ein Hype irgendwie vor ein paar Jahren, dass die Leute gesagt haben, das wird die große neue Proteinquelle.
War das nicht auch so ein Verschwörungsmythos, der gegen die Grünen dann auch gesponnen wurde, dass die Leute gesagt haben, die Grünen wollen uns das Fleisch wegnehmen und wollen, dass wir nur noch Insekten essen dürfen?
Weißt du, ja, womöglich.
Ich glaube, ja. Das war so ein Markus Söder-Take.
Ja, klingt so, klingt auf jeden Fall danach, kommt mir aber nicht bekannt vor.
Apropos Markus Söder.
Schöne Grüße an Markus Söder.
Schöne Grüße an ihn. Er hat sich jetzt einen Vollbart wachsen lassen, habe ich heute auf Instagram gesehen. Kann man in Bayern in der Sommerpause, kann man es auch mal machen.
Ja.
Muss man sich mal nicht rasieren.
Geil.
Ist schön für ihn. Freut man sich für ihn.
Ja.
Markus Söder würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als den besten Politiker Deutschlands bezeichnen.
Einer der Schwächsten, würde ich sogar sagen.
Einer der Schwächsten, ja, er ändert sehr oft seine Meinung. Er ist sehr populistisch.
Ja.
Opportunistisch. Und
aber es gibt noch Schwächere. Markus Söder ist schon schwach.
Natürlich. Es
gibt aber ich finde, so ein Friedrich Merz, der ist noch schwächer.
Ja. Ja, katastrophaler Typ. Man muss sagen, ohne ihn jetzt in irgendeiner Form verteidigen zu wollen, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass er sich in den letzten Monaten etwas gemäßigter äußert. Ich glaube,
Merz, meinst du?
Ja, ich glaube, er hat sich für einige seiner katastrophalsten Aussagen entschuldigt.
Ja.
Ja, macht ihn immer noch nicht zum guten Politiker. Er
ist einfach Mr. Burns so.
Er ist original. Schon sehr Mr. Burns-mäßig.
Ja.
Ja. Wir, ja.
Was war zum Thema Markus Söder noch zu sagen?
Ich wollte...
Nur die Vollbart-Geschichte.
Ich wollte da überleiten, Markus Söder, Politiker, guter Politiker, dass wir hier versucht haben, uns einen neuen Social-Media-Kanal zu erschließen.
Stimmt.
Und zwar Threads. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass der Threads-Algorithmus auch so ein bisschen TikTok-ähnlich funktioniert und dass da die Postings auch allen möglichen Leuten angezeigt werden, die einem nicht folgen, auch wenn man jetzt noch nicht das Riesen-Following auf dieser Plattform hat. Wir haben auf Threads jetzt mal gestartet, einen ersten Post gemacht und die Leute nach dem besten Politiker oder der besten Politikerin in Deutschland zurzeit gefragt. Und ja, werden mal schauen, ob wir da ein bisschen Reichweite erzeugen können bis nächste Woche. Könnt ihr ja auch gerne mal vorbeischauen und kommentieren.
Das scheint auch echt die Art von Content auf Threads zu sein. Ne? Die Leute stellen einfach Fragen und dann wird da rein kommentiert. Ja. Welches Buch ist gut, das niemand kennt zum Beispiel, gibt's hier. Ist das ein außergewöhnlicher Sommer, fragt jemand
was
anders.
Was ist, zeig mal diesen Post, ist ein Buch, was niemand kennt. Wie ist da die Reaktion drauf gewesen?
Da gibt es insgesamt 21 Kommentare.
Bei wie vielen Followern?
Vier Follower.
So, das ist ja schon mal eine gute
Referenz.
Referenz. Und wann wurde das gepostet?
Vor 3 Stunden.
Okay.
Und ja. Die Tipps, vielleicht, falls ihr kleine Leseratten seid, die Biografie von Olaf Scholz, aha. Der alte Mann und das Geheimnis der Rose scheint ein Klassiker zu sein, beziehungsweise ein Geheimtipp. Slide.
Ein Klassiker, beziehungsweise ein Geheimtipp. Also.
Ja, du wisst, was ich meine.
Das ist so ein Underground-Mainstream-Ding.
Ja, genau. The Dragon Secret, der Drachenflüsterer. Das Geflüster der Nachtfalter. Also es, diese Dinger mit Flüstern scheinen immer so Geheimtipps zu sein. Ja, lest gerne mal rein.
Ja, und schaut gerne mal auch auf unserem Threads-Kanal vorbei und folgt dem natürlich auch gerne, wenn ihr mögt. Aber ihr könnt es auch lassen, wirklich. Das ist...
Wir sind aber Multichannel, wir sind ein absoluter Multichannel-Podcast. Wir sind ja auch mittlerweile in der Vorbereitung, vielleicht mal bei YouTube durchzustarten.
Mhm.
Wir sind auf TikTok, wir sind bei Insta sehr erfolgreich, bei Instagram muss man sagen, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ja. Was machen wir noch alles?
TikTok hast du schon gesagt, aber da haben wir letzte Woche auch eine Wette abgeschlossen, wo wir beide grandios uns verschätzt haben. Wir haben nicht mal 1000 Views geknackt mit unserem Video. Ja. Du darfst jetzt nicht auf TikTok gehen, Digga.
Achso, wir haben das nächste schon, hast du recht. Ich wollte nur das davor schauen, aber
keine Ahnung. Ja, da haben wir haben nicht mal 1000 Views. Ich habe, glaube ich, 17.000 geschätzt. Du hast 170.000 geschätzt, wie gesagt. Es hat einmal nicht geklappt, nicht schlimm. Ja, man kann, der Algorithmus ist irgendwie nicht zu durchschauen.
Ja.
Wir haben jetzt heute wieder ein Video gepostet, einen kleinen Urlaubsclip mit einem lustigen Sound drauf. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Was ist dein Tipp? Wie viele Views wird das in einer Woche haben?
Ich sage 8.500.
Ich habe 8000, habe ich mir aufgeschrieben als
Ja, okay.
meiner.
Du
Aber du
deckelst nach
sagst,
unten weg. Also.
nee, ich muss jetzt ja ein bisschen weiter. Dann bin ich optimistischer einfach. Dann sage ich 25.000.
Ja, okay. Wir sind gespannt. Das ist auch eine Art von Content, die wir sonst noch nicht gepostet haben. Und wie gesagt, TikTok Algo ist wirklich unergründbar, falls es das Wort gibt.
Ja.
Und hält immer wieder Überraschungen bereit für uns, ne?
Ja, mal
Manchmal.
sehen. Es ist ziemlich sicher, man kann sagen, die Erfahrung hat gezeigt, dass wir werden noch irgendwann mal noch so viral, in Anführungszeichen, den Content. Ab und zu ist einer dabei. Wir haben jetzt schon zwei, einer hat fast 400.000, einer hat fast 300.000 Views. Also hier und da, man bekommt was, aber ja, konstant zu liefern ist auf jeden Fall eine Challenge. Aber ich glaube, das hat niemand so
Naja,
richtig.
niemand. Man braucht halt Output.
Ja.
Muss halt immer wieder Sachen probieren, einfach Sachen raushauen. Und manchmal fliegen die. Und man weiß nicht warum.
Wie ist das bei dir eigentlich so, wenn du Musik hörst, wenn du ein neues Album hörst, ist es für dich auch so eine Aufgabe? Ist es so, fühlt es sich bei dir, wie ist das, wenn du...
Ja, also. Es ist so, dass es mehr zu einer Aufgabe geworden ist, weil die Art und Weise, wie ich Musik höre, sich natürlich verändert hat. Und es ist alles mehr so einzelne Songs getrieben und nicht so Alben getrieben, wo man dann auch mal aushalten muss, dass nicht jeder Song ein Hit ist. Und es vielleicht dann eher ums Gesamtkonzept geht oder um auch Geschichten, die erzählt werden und so. Und das ist natürlich auch eine Folge der fortschreitenden Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, dass so ein komplettes Album schwer zu ertragen ist. Am besten gelungen ist es mir zuletzt bei dieser Paula Hartmann-Platte, die ich mir wirklich häufig angehört habe, Kleine Feuer.
Ja.
Da hatte ich Spaß bei.
Hast du jetzt auch live gesehen,
Habe ich auch
was?
live gesehen.
Überzeugend?
Ja, sehr geil, richtig geil. Richtig Spaß gemacht.
War da denn Action auch oder war es eher so ein besinnliches Beieinandersein?
War eher ein besinnliches Beieinandersein. Ja. War nicht viel Moshpit-Action.
Ja, mir ist es das aufgefallen, dass ich, weiß mir schon länger, dass ich, weil ich auch so Alben aus so einer analytischen Sicht dann immer höre, weil wenn ich neue Musik höre, dann will ich auch für mich bewerten können, ist das gut, was finde ich daran gut? Und irgendwie ist es immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden und ich ärgere mich dann, wenn ich einmal nicht aufgepasst habe, wenn ich den Track nicht zuordnen kann.
Ja.
Da fällt es mir manchmal schwer, das einfach so laufen zu lassen. Und dann habe ich mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen dazu entschieden, aktiv oder hatte ich auf jeden Fall Bock, mal wieder so alte Songs, die ich früher gehört habe,
Ja.
weil das macht halt irgendwie einfach nur Spaß, die man schon so kennt. Da
Ja.
fällt das total weg. Und insbesondere waren das dann so alte 50 Cent und G-Unit Sachen. Das G-Unit Album Back for Mercy, auf jeden Fall krankes Album, da auch auf dem ersten 50 Cent Album natürlich auch. Gar nicht so unbedingt die Hits in der Club oder ihr Candy Shop, das jetzt nicht vom ersten, aber so zum Beispiel Life's on the Line, kennst du das von Get Rich or Die Tryin'? Ich glaube, letzter Song
Nee.
oder G-Unit Stunt 101. So richtig die Banger habe ich nochmal rausgeholt. Und auch dann, aber selbst dann hatte ich so das Gefühl, so, okay, jetzt mache ich eine Playlist mit diesen Songs und habe mir wieder so eine Aufgabe gesucht,
Ja.
die ich dann daraus mache, aus dem Musik hören.
Aber es ist geil, so ein bisschen Playlist kuratieren. Ist immer so eine gutes Side-Projekt, finde
Voll.
ich. Man findet irgendwelche Songs, packt sich die in die Playlist und dann wächst und gedeiht die so
Ja.
stetig.
Meistens hört es bei mir aber nach wenigen Songs auf, auch mit der Playlist. Also ich habe dann so drei, vier Songs, wo ich denke, okay, das ist die perfekte Playlist bis hierhin, wie geht's weiter? Und dann verwässert es so ein
Ja,
bisschen.
oder dann wird es halt Arbeit, dass man dann zuerst die ersten drei, vier Dinger spottet spottet man durchs organische Hören.
Ja.
Und dann denkt man, okay, was passt jetzt thematisch dazu, um das vollständig zu bekommen? Und dann fängt man an, bewusst irgendwie ähnliche Sachen zu diggen.
Ja. Aber irgendwie habe ich auch immer einfach nur so 3-4 Songs, die ich so dann für ein paar Wochen einfach gerne auf Dauerschleife dann höre. Irgendwie meistens ist es gar nicht unbedingt mehr. Also natürlich höre ich auch mal andere Songs, aber so
ja, ja.
Auf die, was ich am meisten höre, sind dann 3-4 verschiedene Songs.
Bei mir im Moment Bauchbeine Po, Shirin David. Ich sag dir ehrlich, so ein geiler Song. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage, ich habe mir das so reingezogen, hat mir immer Energie gegeben. Heute Morgen bin ich verkatert aufgewacht, habe ich über die großen Boxen Bauchbeine Po von Shirin David angemacht und hat mich auf jeden Fall nach vorne gepusht.
Nice. Ich habe gerade Alligator featuring Tarek KZ vom letzten Alligator-Album Partner in Crime. Ahnst du den? Richtig krass, also überkrasse Hook. Das hat Alligator, weil ich habe den live gesehen jetzt letztes Wochenende beim Taubertal-Festival. Vorher habe ich ihn auch, zweimal habe ich ihn jetzt schon live gesehen, diesen Festival-Sommer. Aber immer nur so Stücke von der Show. Da das Ende, Partner in Crime, letzter Song, am Piano hat er den gespielt. Also ist auf Platte noch ein bisschen rockiger, mit Gitarren noch, aber da war es eine Akustikversion und das hat mich todes geflasht. Mhm. Ja, die Hookline, ich war immer lieber allein, doch heute Nacht brauche ich einen Partner in Crime. Inzwischen hasse ich die Menschen am liebsten mit einem anderen Menschen. Auf jeden Fall
ja.
Super krank getextet. Ja, nice. In den Parts, die Parts sind auch geil getextet, aber finde ich, fallen für mich sogar schon ein bisschen ab, weil da beschreiben sowohl Tarek halt und er in seinem Part jeweils so, wie sie so Terroranschläge oder so ganz überzogene Verbrechen begehen und wie das aber langweilig ist, wenn man das alleine macht.
Okay.
Was auch so witzig ist, aber irgendwie diese
Deepness rausnimmt.
Die Deepness in den Hook ist halt so krass, dieses on point und das, also ich höre es mir trotzdem gern an, aber glaube, der Song hätte so noch größer sein können, wenn man da nicht so einen Humorfaktor mit reingebracht
hätte. Aber hast ja bei Alligator immer so diese übertriebene Ironie, die würde er nie rauskriegen.
Ne? Das stimmt, ja. Bei ihm weiß man nie.
Doch, eigentlich weiß man schon relativ straight, dass es eigentlich alles immer ironisch gemeint ist.
Naja.
Aber mit irgendeiner sozialkritischen Nuance.
Ja, und inzwischen hasse ich die Menschen am liebsten mit einem anderen Menschen, finde ich auch. Also das ist ja jetzt nicht, also es hat eine gewisse Ironie da drin, aber es ist natürlich auch irgendwie
ist deep, total deep. Ja. Stimmt, ist geil. Muss ich mir mal anhören, habe ich mir nicht reingezogen bisher.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Was war denn sonst auf dem Festivalsommer so dein Highlight-Gig? Du hast dir ja bestimmt auch ein paar Sachen angeschaut.
Habe ich mir was angeschaut wirklich? Ich habe mir nicht viel angeschaut, ne. War bei Rock im Park habe ich kurz Masimoto gesehen.
Ja, geil.
Ja, das war sehr geil, sehr geiles Bühnenbild mit dieser Maske und so.
Grüner Rauch aus dem Publikum noch immer, das Konzept?
Habe ich da nicht gesehen, ne. Ich habe auch nicht die ganze Show immer, auch bei Alligator hatte ich jetzt nicht da mir die Zeit genommen, mich da eine Stunde hinzustellen. Aber da war, glaube ich, viel Haze einfach von der Bühne, nicht so im Publikum.
Ja.
Aber Masimoto auf jeden Fall sehr nice, Alligator auch sehr nice. Einmal waren wir auch mit Paula Hartmann, die habe ich aber nur von Weitem gehört, klang aber auch sehr gut, habe ich nicht die Show gesehen.
Ja.
Ja, das sonst Swiss und die anderen, ne?
Ja, war gestern das Konzert, richtig geil, in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg.
Sollte eigentlich ein Open Air werden, hat dann irgendwie nicht geklappt und ist dann in die Inselpark Arena geswitcht, aber ist auch eine geile Halle, ne?
Alter, ich habe nicht erwartet, ich war da nie auf dem Konzert, aber es hatte schon einen krassen Vibe für Konzert.
Voll.
Auch
schön breit auch irgendwie so, die Bühne war groß und man kann von überall eigentlich ganz gut sehen, soweit ich das einschätzen konnte.
Auf jeden Fall, Sound war mega geil, Stimmung war geil im Publikum.
Bisschen heiß.
Ah, schon heiß, aber das ist muss irgendwie der Vibe sein. Auch geile, also 257ers Voract fand ich auch cool, hätte ich, weil sonst ist ja immer viel so aus dem eigenen Kosmos, so, aber die kam mal so ein bisschen out of the box daher.
Los Bailino eigentlich auch, auch wenn das Musik jetzt auch Gitarre ist, aber finde ich auch.
Ja, okay, aber der hat früh gespielt, nice. Das haben wir nicht gesehen, ja. Oder? Der war
Der hat der Opener gemacht quasi bei diesem Mini-Festival. Ich habe das gestern ehrlich gesagt auch nicht gesehen von ihm, aber die Male davor, also der war ja mit auf Tour, da habe ich das oft gesehen.
Und ich frage mich echt, ob Leute, also wenn es ja ging um 17 Uhr los, glaube ich, und dann...
Doors war um 17 Uhr.
Ja, okay, oder wann ging das Konzert
los? Ich glaube, Viertel vor sechs.
Okay, sagen wir 18 Uhr bis 23 Uhr oder so. Ob es da Leute gibt, die ganze Zeit vorne im Mosh, weil es ist ja alles Künstler, wo du Moshpit machen kannst, theoretisch. Mhm. Ob Leute das wirklich komplett durchgezogen bekommen? Ich finde, selbst nur in Swiss und die anderen Konzerte durchgehend im Moshpit zu ballern, auch schon hart herausfordernd. Für mich meistens so halbes Konzert. So zwischendurch muss man rausgehen, Bierchen trinken, ein, zwei Songs von hinten gucken, immer mal so kurze Erholungsphasen einstreuen, um dann die Energie zu schöpfen und wieder anzugreifen. Aber manche Leute sind da richtig ausdauernd, ne?
Ja, aber ich glaube auch, das ist so, wie du es geschrieben hast, glaube ich, machen es die meisten.
Ja.
Ja, ich treffe dann, wenn ich da filme, gehe ich ja auch mal rein ins Publikum und dann habe ich gestern auch so ein paar von denen, ich kenne ja so ein paar von denen, die da öfter da sind, wie den Tenny Ranger und den Pogo Ranger, hast du bestimmt auch gesehen, die so Power Ranger Kostüme anhatten.
Nein, ist mir nicht aufgefallen.
Die sind aus München, die kommen auch immer oft zu Konzerten und die habe ich dann auch am Ende getroffen mit der Kamera und die standen dann auch schon eher so und dann habe ich die nochmal motiviert, nochmal für die Cam ein bisschen Action zu machen, aber selbst wenn die meine Pause brauchen, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, geht es jedem so.
Ja, ist auch einfach intens, ne? Und gerade wenn es dann noch so heiß ist.
Wir sind ja auch irgendwie ein Marketing-Podcast, ne?
Absolut.
Und ich habe jetzt hier nochmal eine Guerilla-Marketing-Maßnahme, habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Und zwar geht es da ins Thema Carsharing, Miles. Man mietet sich in Miles, dann, ich benutze ja relativ viel Miles, deswegen ist meine Bluetooth-Geräteliste auch so ewig lang auf dem iPhone.
Ja, genau, bei mir auch.
Und teilweise hatte ich dann Probleme mit der Verbindung und dann musste ich disconnecten, bla, und dann hieß es MyVW 6397, musste ich da bei MyVW von 20 MyVW-Namen das finden.
Oh, kurz bitte, also an alle Autohersteller, schafft das ab, dass man bei der Fahrt nicht connecten kann. Oder mal ehrlich, ich hasse dieses, steigst du ein und dann hast du eins von diesen Autos, dann kommt Achtung, nur wenn du stehst. Ne? Und dann hast du die Ampelphase und dann fängst du hektisch an am Rumprogrammieren. Ne? Jeder wird's kennen. So. Und dann bist du fast fertig. Und hinter dir stehen die Autos und er ist schon am Suchen, er ist schon am Connecten und dann wird's grün, dann musst du wieder losfahren und dann kommt direkt wieder der Screen.
Ja, ich muss sagen, ich kenne das natürlich auch sehr gut, aber eigentlich aus Gründen der Fahrsicherheit ist es natürlich schon ein legitimer Punkt, das so zu machen. Ist ein bisschen so wie das Tempolimit auf der Autobahn, bei mir zumindest, wo ich mir denke, ja, wenn es kein Tempolimit gibt auf der Autobahn, natürlich nutze ich meine Rechte dann dementsprechend, wenn ich gerne schnell nach Hause möchte. Und natürlich, wenn ich während der Fahrt dieses Gerät bedienen kann, dann connecte ich mich auch während der Fahrt. Aber eigentlich weiß ich, es ist besser, es zu machen, wenn man steht. Und eigentlich weiß ich auch, 120, 130, eigentlich reicht es auch aus und ist im Endeffekt auch...
Naja, außer man möchte schneller von A nach B, ne?
Außer man möchte, ja. Und da lasse ich mich gerne bevormunden von der schlimmsten Regierung ever, der Ampel.
Ja.
Die ja weg muss, bekanntermaßen. Die
Ampel muss weg. Nee, ich lasse mir meine 200 auf dem Tacho, die lasse ich mir nicht malig reden. Da kann mir die Ampel auch mit sonst was kommen.
Ja. Kommt, macht sie ja Gott sei Dank nicht, da ist ja die FDP dreimal auf Holz geklopft.
Dass wir die FDP noch wenigstens ein.
Dass wir wenigstens die FDP noch haben. Aber ich wollte noch kurz meine
Ich habe auch noch was zur FDP danach, aber lass uns das Marketing-Ding erst noch besprechen.
Ja, also du bist da im Auto, sitzt da MyVW, hast da 30 MyVW-Einträge, dachte ich, nenne ich das Auto jetzt schnell um, weil wie gesagt, dreimal hin und her, es hat nicht connected. Nenne ich es um, damit ich weiß. Wollte ich es eigentlich Fleischer und Glas aus bester Podcast nennen. Hat nicht ganz gereicht, leider. Vielleicht ist unser Podcast-Name ein bisschen zu müssen lang. Man umbenennen. Hat nur 21 Zeichen, konnte ich es nur Fleischer und Glashaus nennen, das WLAN. Ja. Dieses Bluetooth-Netz vom Auto.
Ja.
Ja.
Geile Werbefläche.
Das ist eine Guerilla-Werbefläche.
Ja, mega gut.
Vielleicht brauchen wir eine Website irgendwie. besserpodcastderwelt.de oder so.
Wäre vielleicht auch ein bisschen lang. Aber ja, und dann einfach nur redirect zu Spotify direkt.
Ja.
Von der Website. Und dann müssen wir einfach fleißig Miles fahren und jedes Bluetooth umbenennen. Schon geil.
Ja.
Ja, Mann.
Vor allem die Leute, die sich dann connecten sich dann ja direkt mit ihrem Handy, um dann wahrscheinlich auch natürlich Navigation zu nutzen, aber auch um Musik zu hören, beziehungsweise Podcasts zu hören, können dann direkt auf Fleischer und Glas ausschalten.
Ja, so sieht's aus.
Fleischer und Glas aus ist auch echt ein bisschen sperriger Name, haben wir auch schon oft gemerkt beim Jingles texten. Es ist immer, wenn man da versucht, irgendwie ein coole Lyrics für einen Song zu texten, ist immer Fleischer und Glas aus, nimmt dann oft schon mal eine mindestens eine halbe Zeile ein.
Ja.
Das ist schwierig.
Und man muss ja, in jedem Jingle muss man irgendwie dieses Fleischer und Glashaus mit rein. F und G kann man manchmal machen.
Ja, teilweise Glashaus. Das ist nicht so optimal.
Naja. Außer man, also einmal Fleischer und Glashaus muss auf jeden Fall drin sein.
Und dann kann man.
Dann F kann man G. F und G nochmal machen oder Glashaus und Fleischer kann man dann auch nochmal zur Variation machen.
Ja.
Aber einmal muss der Original-Titel drin vorkommen.
Ja.
Ja, tolle Aktion, das werden wir jetzt verstärkt machen, in den Miles uns eine neue Zielgruppe erschließen.
Die Carsharing-Zielgruppe.
In der Carsharing-Community, dann werden wir so richtig uns einschleimen bei der Carsharing-Zielgruppe jetzt in den nächsten Wochen, um die dann auch dabei zu halten.
Parkplätze in Innenstadtgebiet nur noch für Carsharing, das ist eine Forderung. Finde ich, ist tatsächlich eine legitime Forderung.
Ja, finde ich auch legitim. Happy Hour, Carsharing Happy Hour, es gab doch autofreier Sonntag, man macht Carsharing Sonntag, vielleicht auch.
Ja.
Das ist krass, dass es das mal gab, ne, autofreier Sonntag wegen irgendwelcher Umweltverpestungsgeschichten, ne, haben sie das gemacht damals.
Ölkrise, oder?
Ölkrise vielleicht. Hast du ein neues Video gesehen von Franz Pögelberger?
Über Leon Lovelock? Nee, ja. Hat mir Migi, schöne Grüße, schon geschickt.
Ja.
Aber habe ich mir noch nicht angeguckt, Franz Pögler.
Ja.
Ich dachte nur, mein erster Impuls war so, das ja, macht er sich ja ziemlich leicht. Also ja, er hat ja vorher, hat er ja, ich weiß nicht, okay, Belasch jetzt zu decoden, ist jetzt auch nicht so die Riesenaufgabe. Und wen hat er auch gemacht? Den einen, diesen... Daniele Kollege, Ganser.
Hat er nicht auch Kollege gemacht?
Ja, stimmt, Kollege auch. Also immer sehr starke, wie nennt man das heutzutage? Diese Videos hier, Exposed-Videos.
Ja, er macht immer sehr fundiert und fast schon wissenschaftlich geht er daran, an die ganzen Sachen, ne?
Ja, aber manchmal auch so ein bisschen, ja.
Er ist natürlich, jetzt wenn man sich mit Leon Lovelock anlegt, ja, es ist ja offensichtlich, der Pögelberger ist ja...
Pögler.
Pögler ist intellektuell sowas von überlegen, ne? Mhm. Und zerreißt ihn natürlich nach Strich und Faden.
Ja, ich finde das ihn schon, seine Arbeit auf jeden Fall schon wichtig, weil es ja echt sehr gegen diesen Verschwörungs-Kram
ja, genau.
geht eigentlich immer. Das ist ja so das Überthema gegen verkürzte Aussagen und... Ja, das finde ich tatsächlich sehr wichtig, einfach sein
ja, Content. Also am spannendsten fand ich an dem Video eigentlich, dass er erklärt, wie so die Wissenschaft zu differenzieren ist zwischen, okay, es gibt auf der einen Seite Wissenschaft, die in Instituten und so stattfindet und die schreiben dann irgendwelche Papers und dann gibt es da wiederum Datenbanken, wo die ganzen Quellen offengelegt werden und so. Und so ein Leon Lovelock setzt sich dann halt hin und meint, ja, es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt auch genauso Wissenschaftler, die was anderes sagen und so. Und dann sagt er, die Wissenschaft, die jetzt zum Beispiel bei Lanz sitzt und sich für Corona-Maßnahmen einsetzt, sprich der Drosten.
RKI.
Genau. Die seien dann wiederum finanziert von irgendwelchen Lobbyisten und so.
Bill Gates.
So zum Beispiel. Und er sagt, ja, es gibt, da hat er sogar ein Stück weit recht, der Leon Lovelock, es gibt immer, also Wissenschaft muss irgendwie finanziert werden, es gibt private Spender und es gibt immer Risiken, dass es da Interessengruppen gibt, die das finanzieren und dann auch wollen, dass Studien in eine gewisse Richtung gehen. Aber es gibt nun mal diese Plattform, wo super transparent für jeden einsehbar ist, was sind Forschungsergebnisse, was sind die Datenquellen dahinter. Jeder kann sich darauf beziehen, andere Wissenschaftler können das wieder hinterfragen. Und insofern kontrolliert sich dieses System eigentlich ganz gut selbst. Und wenn es einfach einen Konsens gibt von 99,9% aller relevanten Wissenschaftler, die zum Beispiel sagen, Klimawandel ist menschengemacht oder zum Beispiel sagen, Coronavirus ist eine gefährliche Sache, dann ist es falsch, da zu versuchen, irgendwie eine Diskussion zwischen Wissenschaftlern zu bauen, weil das halt irgendwie misleading ist. Und da hat er auch dieses Beispiel, dadurch bin ich drauf gekommen eigentlich, durch Öl, weil du hast gesagt, irgendwas mit Öl. Er meinte, wenn es so einfach wäre, Wissenschaft zu fälschen oder zu manipulieren, wie Leon Lovelock es sagt, dann würden ja die Ölkonzerne, würden ja hingehen und sagen, hier Öl ist eine prima Sache und es ist nicht schädlich für die Umwelt und so weiter. Wird es wahrscheinlich Versuche geben, aber Gott sei Dank ist dieses System so funktionierend, dass die Mehrheit dann doch sagt, oder die eigentlich der Konsens der Wissenschaft ist, Öl ist richtig scheiße, das ist keine nachhaltige Ressource und wir müssen versuchen, dringend uns weniger abhängig davon zu machen. Und die Ölindustrie hat so viele Milliarden, das ist so eine unglaublich vermögende Industrie, also wenn die es könnten, dann würden sie locker Wissenschaft faken, sozusagen in der Hinsicht. Machen sie aber nicht, weil es nicht geht.
Ja. Also ist jetzt ein Indiz dafür natürlich, dass man wissenschaftlich fälschen kann mit der Ölindustrie.
Ja.
Jetzt kein Beweis, aber trotzdem natürlich ziemlich überzeugend. Und ich würde nur sagen, diese Diskussion zu bestimmten Themen, weil du meintest, dass man diese Diskussion nicht darstellen sollte, ob Corona jetzt gefährlich ist oder nicht. Die Diskussionen können natürlich in der Wissenschaft stattfinden und sollen auch stattfinden, ist wichtig. Aber die dann im 1-zu-1-Gespräch bei Markus Lanz darzustellen, das ist halt das ein Fehler oder
ja, genau, ein genau.
Problem.
Ja, richtig.
Wobei, ja, dass man das auch jetzt nicht verallgemeinern kann, weil es ja doch einige, die Maßnahmen, also man kann nicht über den Virus diskutieren in dem Sinne oder sollte da nicht über den Virus diskutieren. Über Maßnahmen kann man natürlich trotzdem diskutieren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sollte man ja auch.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch streitbar und da wurden bestimmt auch viele Sachen völlig falsch gemacht. Aber Leon Lovelock bezieht sich halt auf diesen einen Wolfgang Bodan oder wie der heißt, so der einzige Dude, der halt behauptet hat, Corona gibt's gar nicht mehr oder weniger. So nicht ganz so, aber
ja.
Seine These war, das sei überhaupt nicht gefährlich, von Anfang an schon.
Ja.
Und der war irgendwann mal Professor irgendwo, aber hat ewig keine Forschung mehr gemacht, ist dann in die Politik gegangen, hat auch keine Virologie studiert, sondern irgendwie Mikrobiologie oder irgendwas, was eher so anliegend ist, aber nicht genau das Fachgebiet. Und das ist so mal so die einzige Quelle gewesen von diesen ganzen Verschwörern, die meinten, Corona sei unproblematisch.
Ja, es gab dann auch einen Bhakti hieß der,
Professor ja, Bhakti. Genau, den gab's auch.
Der ist auch, der dann auch ganz unseriös so kommuniziert hat und dann halt gesagt hat, erstmal seine Virologen-Meinung gesagt, was vielleicht richtig ist, also was wahrscheinlich richtig und fundiert ist, aber dann hat er so daraus geschlossen, dass die Politiker mit ihren Maßnahmen, dass das Verbrecher sind. Mhm. Wirklich so hat er das gesagt und das ist halt nicht sein Kernthema, Kerngebiet.
Ja, ja.
Ne? Sein Thema ist so wie der Pöschel aus Hamburg vom UKE, der ja auch eine wichtige Stimme war, zumindest zum Anfang der Corona-Zeit. Der hat, glaube ich, auch viele Maßnahmen kritisiert und hat das auch insgesamt ein bisschen nicht so strikte Maßnahmen gefordert eigentlich wie der RKI, beziehungsweise er hat es ist dann aber immer an dem Punkt, jetzt habe ich falsch gesagt sogar, wegen den Maßnahmen, weil er hat eben keine Maßnahmen gefordert, er hat immer nur seine Einschätzung von der Tödlichkeit dieses Viruses gesagt und dann immer an dem an dem der Stelle Schluss gemacht, wo es wirklich um Maßnahmen geht.
Ja.
Weil das einfach
überschreitet seinen Kompetenzbereich. Überschreitet sein,
das ist so, dann ist er eben nicht mehr der Wissenschaftler, sondern dann wird er zur Privatperson beziehungsweise
ja,
zum
Politiker.
Hobbypolitiker. Hobbypolitiker. Und dafür, ich meine, es gibt nun mal keinen Ausbildungsberuf Politiker, okay, es gibt Politikwissenschaften. Aber
brauchst du nicht, um's zu machen.
Genau, ne? Und dafür hat man halt die Politiker, die das einschätzen müssen und das diskutieren können. Oftmals natürlich auch sehr streitbar und vielleicht auch falsch. Aber ja, das ist natürlich, wenn man sich in der Öffentlichkeit als Wissenschaftler äußert oder als Wissenschaftlerin, ist es natürlich wichtig, dass man das trennt, was eine fachliche Expertise ist und was darüber hinausgeht, was eine persönliche Meinung ist, die genauso viel wert ist wie deine oder meine persönliche Meinung.
Ja, ja, hast du gut beschrieben. Also wenn ihr Interesse habt an so Content, wo Schwurbler fundiert exposed werden, dann können wir den Kanal empfehlen von Franz Pöckler, heißt der, glaube ich.
Oder? Ja, ich fand auch gut, das habe ich eben schon kurz erwähnt, über Daniele Ganser, da geht es über 9-11 viel und das war für mich auch auf jeden Fall hat mir nochmal sehr viel Background-Wissen zu der ganzen Geschichte gegeben, wo man, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, verkürzt zusammen, also wo man sagen kann, okay, da sind manche Sachen passiert, wo man sich fragt, wie kann das sein, warum ist es passiert, aber diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die ziehen dann daraus halt direkt Schlüsse, die halt noch super unwahrscheinlich sind eigentlich, es gibt diese mysteriösen oder diese fragwürdigen Sachen, die in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so komplett offen kommuniziert wurden von der Regierung oder von den Verantwortlichen in den USA, was man thematisieren kann, aber daraus dann direkt irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ist halt oftmals.
Ich glaube, es falsch. Ist häufig bei diesen Leuten, die so anfällig sind, an so Verschwörungen zu glauben, es ist so ein bisschen diese Sensationsgier. Man will die spannendste Story haben.
Ja.
Und manchmal ist halt auch leider die langweiligste Version die Wahrheit. Aber man fühlt sich ja auch irgendwie als Teil dann einer kleinen Elite, weil wir sind diejenigen, die mehr wissen und die es schon verstanden haben und so. Ich glaube, man beamt sich da auch in so eine ganz schöne Scheinwelt für einen selber. Man kennt die spannenden Geschichten. Es ist mega aufregend. Ständig gibt es irgendwas Neues dann zu finden in diesem Rabbit Hole.
Ja,
rutscht man da rein.
Der Satz, manchmal ist die langweiligste Version die plausibelste oder die wahre, das ist irgendwie, trifft oftmals natürlich zu. Alles klar, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder.
Wenn es heißt Fleischer und Glashaus.
Decken Verschwörungsmythen auf. Machen wir eigentlich gar nicht. Verschwören sich gegen die Regierung.
Ja, genau so. Fleisch und Glashaus verschwören sich gegen die Ampel.
Gesundheit.
Verdammt. Okay.
Ciao.
Tschüss.